Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Heute kann ich Ihnen große Kinderaugen versprechen, den Geruch von Popcorn und Sägemehl. Wir tauchen tief ein in die Zirkuswelt mit einem Mann, der selbst seit seiner Kindheit davon geträumt hat. Und er hat sich diesen Lebenstraum tatsächlich wahrgemacht, den Traum vom Zirkusdirektor. Manege frei für Sascha Melniak.
Hallo, guten Morgen.
Direktor des Zirkus Charles Knie. Herzlich willkommen, Herr Direktor.
Danke sehr.
Er sitzt hier ganz leger im Hemd. Haben Sie auch einen Zylinder und einen Frack zu Hause?
Habe ich nicht.
Haben Sie nicht?
Nee. Und ich finde auch das Wort Direktor, ja, es ist, man sagt es so, ne, Zirkusdirektor, aber es ist irgendwie auch jetzt nicht so passend für mich. Also ich habe mich eigentlich nie so bezeichnet.
Wie sprechen Sie Ihre Mitarbeiter an?
Ganz normal, wir haben einen ganz lockeren Umgangston und die ganz viele sagen auch du zu mir und die länger da sind. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich da der große Prinzipal bin und die dann alle vor mir niederknien, wenn ich auf dem Platz rumlaufe.
Schade auch.
Das ist nicht so.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie zurzeit?
96. Also okay. Das ist schon eine ganz gewaltige Zahl und das sind ganz, ganz viele, die eben auch hinter den Kulissen arbeiten. Also das ist wirklich nicht nur in der Manege, Artisten, Clowns und Orchester, sondern das sind eben viele, die hinter den Kulissen die Fäden in der Hand halten.
Aber bei 96 muss man auch mal autoritär sein, oder?
Ja, absolut.
Ich meine, alle Chefs sagen, ich bin der gute Kumpel.
Muss man.
Nur manchmal, ne?
Ich will das gern immer und hätte das immer, dass es immer so ist, aber das funktioniert natürlich nicht immer. Ja, die verschiedenen Gruppierungen auch. Es sind dann wirklich Zeltarbeiter und es gibt Artisten und es sind Leute, die im Büro arbeiten. Also es sind auch so ganz unterschiedliche Menschen und ganz unterschiedliche Nationen. Also wir haben 13 Nationen, glaube ich, gerade aktuell, die bei uns mitreisen. Und das ist schon manchmal, ja, so ein bisschen wie ein großer Kindergarten.
Darüber reden wir gleich noch ausführlich. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Blick hinter die Kulissen des Zirkus werfen dürfen. Oder wie heißt das? Das der Bereich, wo die Artisten sich aufstellen?
Backstage, sagt man jetzt.
Ach, Backstage, genau. Sag mal. Ich dachte, da gibt es einen schönen Zirkusnamen für.
Ja, früher hat man gesagt, der Sattelgang.
Das der ist so Sattelgang.
Der Sattelgang, genau.
Okay, bin sehr gespannt auf Sascha Melniak.
HR1, genau meins.
Im Grunde genommen ist alles seine Oma schuld. Denn Sascha Melniak stammt nicht aus einer traditionsreichen alten Zirkusdynastie. Geboren 1975 in Stuttgart, Vater Busfahrer, Mutter Kauffrau, alles ganz normal. Doch als er dann 6 Jahre alt war, ging seine Oma zum ersten Mal mit dem kleinen Sascha in den Zirkus. Erinnern Sie sich noch an die Vorstellung?
Ja, ziemlich genau, muss ich sagen. Das ist so ein Erlebnis, das war wirklich sehr prägend für mich. Und das war 81 im Frühjahr auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Ist so der bekannte populäre Zirkusplatz, wo die Kirmes und der Rummel auch stattfinden. Und das war der Zirkus Corti Althoff damals. Ganz, ganz vielen Elefanten. Es gab eine Motorradnummer, einen Illusionist, der ganz viele Blumen in die Manege gezaubert hat. Also es sind so manche Momente oder Augenblicke, die mir da wirklich noch so sehr vertraut sind. Ja.
An was erinnern Sie sich am liebsten, wenn Sie an diesen einen Tag zurückdenken? Die Elefanten,
ja,
der Zauberer?
Doch, Elefanten. Bei Althoffs war es auch immer die große Elefantennummer. Und das muss ich sagen, das waren 15 Stück. Das war sehr imposant.
Ich meine, viele Kinder gehen in diesem Alter gerne in den Zirkus und finden das toll. Ich auch. Aber bei Ihnen ist da irgendwas schiefgegangen? Ja. Was hat Sie da so besonders angefixt?
Ja, das ist, glaube ich, wirklich bei vielen. Und bei mir war das als Kind auch so, dass ich in der Manege stehen wollte, irgendwie Artist sein oder Zauberkünstler war immer lange mein Traum. Die Oma hat dann das mitgemacht und hat gesagt, okay, jeder Zirkus, der da irgendwie in erreichbarer Nähe ist, da gehen wir hin. Und hat sie dann auch wirklich so gemacht. Und dann hatte ich, als ich dann größer wurde, die ersten Kontakte, so ein paar Bekanntschaften im Zirkus gemacht und hat sich dann geändert von dem Wunsch, Artist zu sein, wurde es dann irgendwie später so mehr Verwaltung und weil ich einfach auch ganz schnell gesehen habe, dass ich kein Talent hatte, um Artist zu werden und bin dann in der Verwaltung gelandet und Organisation. Habe dann auch Ansage gemacht noch, als ich irgendwie Teenager war und durfte dann mal einspringen für einen Ansager, der gerade nicht konnte oder krank war und das war auch ganz toll. Das war natürlich das Erlebnis schlechthin. Aber trotz allem ist es nachher irgendwie ja eben Verwaltung, Organisation und das Ganze hinter den Kulissen geworden.
Wenn ein 6-jähriger Junge sagt, ich will mal zum Zirkus, dann schmunzelt man und findet das süß. Ab wann hat Ihre Mutter das ernst genommen?
Eigentlich sehr früh und sie war immer sehr froh und hat es auch unterstützt, muss ich sagen. Meine Eltern, die haben immer gesagt, also es gibt eigentlich ja nichts Schöneres, wie wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Klar, das war ein etwas außergewöhnliches Hobby, aber die haben gesagt, solange es dir Spaß macht, solange es geht, solange du Arbeit findest, solange du das Leben willst, mach es und da bin ich sehr dankbar, dass die Unterstützung da war.
Aber ursprünglich war es schon der Wunsch, in der Manege zu studieren und beklatscht zu werden.
Absolut,
ja.
Absolut.
Ja.
Aber das, wie gesagt, hat sich sehr schnell gelegt. Und das war dann wirklich das, was mich fasziniert hat im Zirkus, war einfach dass ein Betrieb, ein Unternehmen wie ein großer Zirkus Althoff oder jetzt auch andere große Namen, dass die das schaffen, innerhalb von wenigen Stunden mit einer Traumwelt, sagen wir mal, in einer Stadt zu sein und die Leute zu unterhalten, wenige Stunden oder vielleicht einen Tag später schon in der anderen Stadt die Premiere haben. Das fand ich immer unheimlich faszinierend.
Also die Logistik finde
ich spannend. Die Logistik, genau. Ja, okay. Ja, das fand ich unheimlich toll, unheimlich faszinierend und das war immer so mein Ding, mit dem ich mich sehr befasst und beschäftigt habe.
Das ist ja auch faszinierend. Und wie diese Logistik funktioniert, darüber reden wir gleich. Sascha Melniak in HR1. Der Zirkus Charles Knie ist nach dem Zirkus Krone der zweitgrößte reisende Zirkus in Deutschland. Das heißt, wer da arbeitet, ist eigentlich ständig auf Achse. Sascha Melniak leitet den Zirkus seit 12 Jahren jetzt inzwischen. Wie viele Städte besuchen Sie im Jahr?
Das ist so zwischen 40 und fast 50. Also das meiste, was wir hatten, waren 50. Wir sind immer 8 Monate auf Tour. Das ist von Anfang März bis Anfang November. Und dieses Jahr sind es aktuell 47.
Wissen Sie dann morgens, wenn der Wecker klingelt, überhaupt, in welcher Stadt Sie gerade sind?
Nein, das muss ich sagen. Also wenn man dann länger in der Stadt steht, dann ja. Aber wir reisen ja doch sehr schnell und haben einmal 2 Gastspielorte in einer Woche. Das heißt, wir sind in einer Woche an 2 verschiedenen Städten und bauen abends teilweise nach der Abendvorstellung ab. Fahren dann, gegen Mitternacht los und sind in der nächsten Stadt je nach Entfernung um 1-2 Uhr in der Nacht. Und wenn man dann ein paar Stunden schläft und dann in so einen Tiefschlaf verfällt und morgens der Wecker klingelt, ganz früh wieder um 6 oder 7, dann ist mir schon oft passiert, dass ich sage, mein Gott, sind wir jetzt am Aufbautag oder Abbautag oder Vorstellung sagt, da
weiß ich immer, so ein Zettel neben das Bett.
Ja, so ungefähr, da muss ich mich kurz besinnen und dann weiß ich wieder, wo ich bin.
Hauptsache dem Ansager passiert das nicht, dass er die falsche Stadt ansagt.
Ja, das
wäre aber super peinlich.
Das wäre super peinlich.
Das ist aber nicht passiert.
Noch nicht, nee.
Haben Sie überhaupt noch eine normale bürgerliche Wohnung, wenn Sie so viel unterwegs sind?
Haben wir. Ich selbst bin Stuttgarter, ein Schwabe und dort auch aufgewachsen, groß geworden, zur Schule gegangen, Ausbildung gemacht. Heute ist der Zirkus in Einbeck in Niedersachsen beheimatet. Das ist so eine Bierbrauerstadt oder Fachwerkstadt, die zwischen Göttingen und Hannover liegt. Und da haben wir einen alten Gutshof gekauft 2012 mit fast 50.000 Quadratmetern, sehr, sehr großes Gelände. Und da ist es wirklich optimal. Da haben wir auch ein Wohnhaus und da gibt es auch dann die Wohnung.
Das heißt, da leben Sie, da haben Sie ein normales Bett, einen normalen Kleiderschrank. Und
ganz genau.
Das gibt es noch.
Ganz genau.
Und der Wohnwagen, wie sieht der aus?
Der sieht natürlich auch entsprechend groß und komfortabel aus. Das ist auch, muss auch sein. Ne? Wenn man 8 Monate da drin wohnt, dann ist so ein kleiner Hobby-Wohnwagen, den man vielleicht mal für 2 Wochen im Urlaub hat, das ist dann irgendwie nicht so.
Also es ist ein Riesentruck.
Es ist ein riesen amerikanischer Wohnwagen. Sehr viele auch im Zirkus. Das so mit Pull-Outs, also mit Erkern, die rausfahren. Und
mit ganze, Sauna, Whirlpool, Schwimmbad.
Fast. Also Klima hat's und Fußbodenheizung und so. Das ist schon ein bisschen Luxus.
Das heißt, Sie haben Ihren Truck mehr Quadratmeter als manch einer seiner Wohnung.
Ja, der ist 12,5 Meter lang und 4 Meter breit.
Okay.
Nicht so schlecht.
Sie haben jeden Tag 2 Vorstellungen, aber der Herr Direktor steht ja selbst nicht in der Manege. Sind Sie trotzdem da oder haben Sie frei, wenn die Show läuft?
Nee, ich bin meistens da. Also nicht immer, wenn es einen Termin irgendwo gibt, natürlich nicht. Aber mein Tag besteht eigentlich aus sehr viel bürokratischen Arbeiten, Verwaltungsarbeiten, Büro. Also das ist eigentlich sehr nüchtern, wenn man das so will. Und es sind eigentlich Arbeiten wie in einem anderen Betrieb auch, nur dass wir eben alle paar Tage den Standort wechseln.
Aber also was machen Sie dann zum Beispiel? Sie planen wahrscheinlich jetzt schon die Tour für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Oder
genau, also für nächstes Jahr, die Tour steht komplett. Wir sind jetzt dran 2020. Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, Werbemöglichkeiten, Marketingmöglichkeiten. Was gibt es für neue Geschichten, was wir mal ausprobieren sollten, müssen als Zirkus. Wir müssen auch wirklich mit der Zeit gehen und können uns nicht mehr darauf verlassen, dass wenn man ein paar Plakate aufhängt und in der Zeitung irgendwie ein netter Artikel steht, dass dann die Leute strömen. Das ist einfach auch leider nicht mehr so. Und deswegen ist man da ständig wirklich am Gucken, am mit der Zeit gehen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
Sascha Melniak über seine Arbeit als Zirkusdirektor.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Zirkusdirektor Sascha Melniak. Wie wichtig ist die Musik bei Ihnen im Zirkus?
Wichtig. Also sehr wichtig sogar.
Sie leisten sich ein eigenes Orchester.
Ein eigenes Orchester, ja. Das finde ich auch ganz arg wichtig, weil das ist aus der Konserve, das ist einfach nicht schön. Also Live-Musik, wenn die Show losgeht und das Orchester spielt, dann ist einfach eine ganz andere Zirkusatmosphäre, wie wenn irgendwie ein CD-Spieler angeht.
Ja.
Wir haben 9-köpfiges Orchester und wir haben sehr, sehr moderne Musik auch bei uns in der Show. Also es sind so auch aktuelle Charts, die Kapelle spielt und haben eine ganz, ganz tolle Sängerin aus Spanien dabei, die live zu den Nummern singt. Also das ist auch was recht Außergewöhnliches für einen Zirkus. Also wir sind da auch in dem Punkt sehr gehen sehr mit der Zeit und präsentieren den klassischen Zirkus in einer sehr modernen Verpackung.
Aus welchem Land kommen die Musiker?
Das sind ukrainische Musiker.
Mhm. Weil die wahrscheinlich einfach billiger sind doch als Deutsche, oder?
Ja, und es ist auch schwierig. Es ist einfach auch ganz arg oft ein Problem, deutsche Mitarbeiter, nicht nur als Musiker, sondern überhaupt deutsches Personal zu finden, die bereit sind. Man muss sich das vorstellen, man ist 8 Monate nicht zu Hause, man hat jeden Tag zu tun, man hat jeden Tag entweder einen Auftritt oder andere. Also das sind wirklich 8 harte Monate. Und das will kaum noch jemand machen, das muss ich schon so sagen. Also da muss man wirklich mit sehr viel Herzblut und sehr viel Idealismus dabei sein, um dieses Leben auf sich zu nehmen.
Mit wie vielen Nationen arbeiten Sie ungefähr zurzeit?
13.
Aus welchen Ländern zum Beispiel?
Ganz unterschiedlich. Es geht wirklich von Italien, Venezuela, wir haben Chilenen dabei, es gibt Ukrainer.
Und die Betriebssprache ist dann Englisch oder wie reden Sie durch?
Englisch sehr
oder
viel.
Eher Italienisch?
Italienisch dieses Jahr mehr. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Truppe zusammengewürfelt ist dieses Jahr, muss ich sagen. Gerade bei Artisten ist eigentlich so die Amtssprache im Zirkus Italienisch.
Ist das noch so?
Ja.
Weil die lange Zirkustradition haben?
Ja.
Oder warum ist
jetzt
Italien dafür?
Ja, genau deswegen.
Okay.
Also das zum einen. Und dann haben wir natürlich sehr viel aus Lateinamerika einfach Artisten und die können eigentlich alle oder die meisten Italienisch und das funktioniert da gut.
Aber da gibt es doch dann bestimmt auch Konflikte, oder? Ist der Italiener dann der bessere Artist? Gibt es da eine Rangfolge? Schaut er herab auf den Ukrainer? Wirklich nicht?
Wirklich nicht. Also das muss ich wirklich sagen, das habe ich nie erlebt, also in den ganzen Jahren. Die sind eigentlich meistens, es ist eine sehr, sehr gute Company untereinander. Natürlich gibt es dann mal die eine oder andere Meinungsverschiedenheiten oder so kleine Grüppchen, die sich bilden, passiert auch. Dieses Jahr haben wir wirklich Artisten, die alles zusammen machen. Partys und Geburtstage und es wird zusammen gefeiert und die sitzen alle zusammen und es ist wirklich kein, dass jemand ausgegrenzt wird oder dass man da an Konkurrenz denkt, das haben die nicht, die Artisten, muss ich sagen.
Können Sie Italienisch?
Ja.
Okay, dann dürfen Sie den Titel am besten selbst ansagen. Ui. Erster Musiktitel. Laura Pausini mit
Estate.
Estate. Warum dieser Titel?
Ich finde die Laura Pausini gut und jetzt im Sommer passt er einfach auch gut.
Laura Pausini, Estate. Estate. Zu den Stammgästen beim Zirkus Charles Knie gehören auch die Tierschützer. Die besuchen aber nicht die Vorstellung, sondern demonstrieren gelegentlich vor dem Zelt mit Plakaten gegen die Haltung von Tieren im Zirkus. Zum Beispiel mit Aufschriften wie "Artgerecht ist nur die Freiheit". Auch damit muss sich Zirkusdirektor Sascha Melnack auseinandersetzen. Was halten Sie von diesem Satz?
Ja, der Satz ist völliger Quatsch. Wenn man sich die wohlgelobte Freiheit anschaut in der heutigen Zeit und es irgendwie realistisch betrachtet, dann sieht man ganz schnell, dass es diese tolle Freiheit nicht mehr gibt.
Mhm. So. Also ist es artgerecht, wenn ein Zebra 2-mal am Tag im Scheinwerferlicht zur Musik im Kreis rennt?
Na gut, das wird ja auch immer davon geredet, wir haben Wildtiere. Wildtiere haben wir nicht. Also wir haben zwar Raubtiere, Löwen, auch Zebras, aber das sind keine Wildtiere. Die sind bei uns, die sind in menschlicher Obhut aufgewachsen. Und das Wort Wildtier gibt es in meinen Augen für unsere Tiere nicht. Also das trifft nicht zu.
So. Weil die nicht aus der Savanne in den Zirkus
geschleppt
werden.
Genau, es gibt kein Tier in keinem Zirkus weltweit, das irgendwie eingefangen wird und dann zum Zirkus gebracht wird. Und da lebt es dann. Das gibt es nicht.
Das heißt, ihr Argument ist, das Zebra vermisst die Savanne nicht, weil es sie gar nicht kennt.
Genau. Richtig. Und das ist eine Sache. Alle Tiere, muss man jetzt erstmal vorwegnehmen vielleicht, leben im Zirkus natürlich unter größtmöglicher Betreuung. Man tut alles für die Tiere. Man guckt einfach, dass denen wirklich das bestmöglich geht. Und ich sage immer, die leben bei uns in Vollpension.
Aber zum Beispiel die Frage, ist das viele Reisen Stress für die Tiere? Die ist ja schon berechtigt.
Absolut. Und das ist auch immer wieder eine Sache, wo die Tierrechtler sagen, Stress für die Tiere, ganz schrecklich, ganz schlimm. Wir haben den wissenschaftlichen Beweis geliefert. Wir haben bei verschiedenen Tierarten Cortisolproben genommen. Um das eben zu widerlegen, weil wir können als Zirkusmenschen sehen, ob es den Tieren was ausmacht oder nicht. Ich kann das bei meinem Hund auch sehen. Ich habe einen Jack Russell und ich weiß genau, ob dem was gefällt oder nicht gefällt. Das sieht man ganz schnell, wenn man mit dem Tier zusammenlebt. So ist es mit unseren Tierlehrern. Wir haben also bei den Elefanten vor 6 Jahren Cortisolproben genommen. Anhand des Cortisolwertes kann man Stresshormon, also kann man messen, ob das Tier einem erhöhten Stress ausgesetzt ist. Das wurde gemessen vor dem Transport, während dem Transport und danach. Und siehe da, zu keinem Zeitpunkt hatte der Elefant in irgendeiner Form Stress. Gleiches wurde gemacht bei Raubtieren, Speichelproben, eben auch um diesen Cortisolwert zu ermitteln. Bei einer langen Reise von Monte Carlo, vom Zirkusfestival nach Hause, nach München zum Zirkus Krone, zu keiner Zeit während des Transportes vor und danach gab es erhöhte Werte.
Das eine ist die Frage, ob es den Tieren gut geht. Ich bin jetzt kein Fachmann, habe mir Ihre Vorstellung angeguckt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Tiere leiden, aber ich kann das nicht wissenschaftlich bewerten. Die andere Frage ist natürlich, ob das noch zeitgemäß ist. Also viele Zirkusse haben keine Tiere mehr im Programm. Warum halten Sie daran fest?
Es hat sich mit Sicherheit bei den Tiernummern viel geändert. Also es gibt keine Tiere, die irgendwie mehr verkleidet werden oder in irgendeiner Form vorgeführt, in Anführungszeichen, werden, sondern wir präsentieren eigentlich die Schönheit der Tiere oder die Natürlichkeit der Tiere in der Show, ohne dass die jetzt sich irgendwie lächerlich machen vor dem Publikum.
Es springt auch kein Tiger durch einen brennenden Reifen
So. Das sind so die typischen Sachen. Der Elefant muss Kopfstand machen, der Tiger springt durch einen brennenden Reifen oder der Tanzbär und so. Es gibt in keinem einzigen deutschen Zirkus mehr Bären, schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und dann sieht man irgendwelche Schauermärchen im Netz von irgendwelchen Bären, die angekettet mit Nasenringen. Gibt es nicht. Gibt es auch in Deutschland, ja, in keinem anderen Zirkus, bei uns nicht, nirgends. So, Nummer eins. Nummer zwei ist eine Dressur, oder die moderne, die humane Dressur, wie sie jetzt in der heutigen Zeit praktiziert wird und auch bei uns natürlich praktiziert wird, ist auf das Belohnungsprinzip aufgebaut und kein Tier würde irgendwas machen, was es nicht will. So, ein Zebra würde ich niemals dazu kriegen, irgendetwas zu tun, was es nicht möchte, indem ich es schlage oder mit der Peitsche malträtiere. Das würde nicht funktionieren, weil spätestens dann würde das Tier sich zurückziehen, wie ein Hund auch. Wenn der geschlagen wird, dann ist er nicht mehr offen, dann zieht er sich zurück.
Das Bundesland Hessen gehört ja zu den Ländern, das Tierhaltung in Zirkussen gerne verbieten würde. Der Bundesrat befürwortet ein Verbot, aber im Bundestag ist es bis jetzt immer gescheitert. Was würde so ein Verbot von Zirkustieren für Sie und für Ihre Tiere bedeuten?
Wenn es ein Verbot geben würde, wäre es unmöglich, dass die Bundesregierung sagt, so, die sind jetzt verboten, die müssen alle weg, weil es würde keinen Platz geben, wo sollen die Tiere hin? Also ich kann nicht eine Raubtiergruppe vom Alex Lacy, der die Tiere teilweise mit der Flasche großgezogen hat, da kann ich nicht sagen, so, abgeben, das war's, ne? Die Tiere würden elend verenden.
Also weil die auf ihn fixiert sind.
Absolut. Ja. Und das wird auch nie passieren. Das wird nie das Ziel der Bundesregierung sein. Weil einfach so viele Existenzen dranhängen. Zum einen, weil das deutsche Tierschutzgesetz in Deutschland ein sehr, sehr gutes Tierschutzgesetz ist. Wir sind als Zirkusbetrieb der meistkontrollierteste Tierhaltungsbetrieb überhaupt. Also wir werden in jeder Stadt einmal oder gar mehrmals unangemeldet, zum Teil auch von den Amtsveterinären kontrolliert. Das heißt, wir haben wirklich teilweise 2-3 Mal in der Woche ein Veterinäramt da und das hat niemand. Also nicht mal ein Landwirt. Ein Landwirt ist das Ziel der Veterinärämter, 5% im Jahr zu kontrollieren. Also das kann passieren, dass ein landwirtschaftlicher Betrieb jahrelang überhaupt nicht kontrolliert wird.
Sascha Mellnack über die Tiere im Zirkus. Ich finde, das Faszinierende an Sascha Mellnack ist die große Leidenschaft, mit der er seinen Lebenstraum immer verfolgt hat. Und unser Überraschungsgast kann uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen, denn er kennt ihn schon sehr lange und er ist uns jetzt per Leitung zugeschaltet. Wer mag das wohl sein? Hallöchen!
Hallo ihr beiden! Hallo!
Breites Grinsen. Na, wer ist da?
Der Tim.
Oh, das ging aber schnell jetzt.
Tim Frühling, HR1-Moderator und so klein ist die Welt, denn er war tatsächlich bei Ihnen in der Schulklasse. Das müssen wir jetzt schamlos ausnutzen. Tim, war der Sascha damals ein kleines bisschen anders als die anderen Kinder in deiner Klasse?
Also ich habe ihn kennengelernt, als er 10 Jahre war, bei der Einschulung in die 5. Klasse. Und er hat sich schnell rausgestellt, er hat eine Faszination fürs Zaubern. Das war damals noch so sein
Ding.
Ja, mit dem Duo Sani, legendär, Sascha und Nicole, ist er durch die Lande gezogen und hat da in Altenheim und bei so festlichen Nachmittagen und so. Ich finde, ein Kind oder einen Jugendlichen eigentlich schon ganz erstaunliche Zaubertricks gemacht. Und dann hat sich das irgendwie von der Magie zum Zirkus gewandelt. Aber ganz am Anfang war es noch nicht der Zirkus, gell, Sascha, oder? Es war erstmal die Zauberei.
Absolut, absolut. Zauberei. Okay. Und später wollte man irgendwie, habe ich vorhin gesagt, was Artistisches machen. Habe ich nie das Talent dazu gehabt. Also, aber das war so das Ursprüngliche, ja.
Aber was haben Sie mit Nicole gemacht? Zersägt haben Sie sie nicht?
Zersägt habe ich sie nicht.
Sondern
so, ein bisschen.
Die hatten so ein Radio, ein großes, großes Radio, wie so ein Radio bei der Oma ausgesehen hat. Das stand auf einem Tischchen. Und dann haben die beiden da ein kleines Tuch drüber gemacht und dann haben die das Tuch weggemacht und da war das Radio weg. Also das fand ich schon.
Und das hat dich besonders beeindruckt, weil du immer zum Radio wolltest. Plötzlich war das Radio weg oder was?
Das wusste ich damals tatsächlich auch noch nicht, dass ich mal hier landen würde. Ja.
Okay. War der Sascha bei euch der Klassenclown oder warst du das eher?
Eigentlich keiner von uns beiden, würde ich sagen. sagen.
Nee, nicht wirklich.
Also wir hatten Französisch-LK miteinander, Austausch in Frankreich und. Aber die Clowns waren wir eigentlich nicht. Ich würde vielleicht sagen, aus unserer Klasse, jetzt in Hessen kann man es sagen, wir waren ja in Baden-Württemberg, hörte keiner zu, die waren alle langweilig. Wir sind, glaube ich,
die Exoten gewesen, die
originellsten gewesen. Zumal mich der Sascha mit seiner Zirkusleidenschaft ja auch schwer angesteckt hat damals. Aha.
Das heißt, ihr wart dann beide Mitglied in der Gesellschaft der Zirkusfreunde.
Mhm. Stimmt.
Ja, klingt schon ziemlich nach Nerd, oder?
Das war schon Nerdtum, ja. Also der Sascha hat mich mal irgendwann bequatscht, dass wir zusammen in die Schweiz fahren. Eine Woche lang haben wir da einen Zirkus nach dem anderen abgeklappert.
Gerade mit dem frischen Führerschein, ne, war das irgendwie so.
Und ganz, meine Mutter hatte Angst.
Ja, weiß ich auch noch.
Fahr nicht mit so einem Fahranfänger, Autobahn, ja, Zäufer, Ausland, ja. Ne, okay. Da haben wir da ganz viele Zirkusse uns angeguckt und davor auch schon mit dem Zug hingefahren nach Heilbronn, nach Ulm, nach Tübingen, wo irgendwo einer stand, Sascha vorhin und Tim ist meistens mit. Und der Sascha fand es dann immer ganz toll, nach der Vorstellung sich noch mit dem Direktor zu unterhalten oder mit den Artisten oder den Pressemenschen da. Ich wollte dann immer ganz gern nach Haus, weil ich wollte die Vorstellung eigentlich sehen. Und für und Sascha war halt das Gequatsche das Größte danach. Ne?
Okay. Ja, aber das war cool. War eine gute Zeit.
Jemand, der einen Betrieb mit knapp 100 Mitarbeitern führt, der muss ja mehr bieten können als ein bisschen Begeisterung. Also was bringt der Sascha so mit?
Ich glaube, der Sascha bringt eine Unvoreingenommenheit mit Menschen gegenüber. Er war damals schon in der Schule recht sprachbegabt, alles Naturwissenschaftliche lag uns nicht. Und ich glaube, er kann sich mit ganz vielen Leuten auf seiner Heimatsprache unterhalten und sieht einfach das Wertvolle in jedem. Der kann das und deswegen ist der für mein Unternehmen wichtig und der an der Stelle. Und ich glaube, da geht er ohne Vorurteile auf Menschen zu. Und wenn er in Hessen unterwegs ist, besuche ich ihn ab und zu im Zirkus und ich habe das Gefühl, das ist eine sehr freundschaftliche und familiäre Atmosphäre und ich glaube, das schafft er ganz gut zu kreieren.
Und hast du damals auch schon gemerkt, der Typ, der kann auch Unternehmer sein? Kann der rechnen? Oder ist das wieder der Baden-Württemberger oder was?
Das liegt uns natürlich im Blut, uns Baden-Württembergern eigentlich, ja. Aber ich glaube, unser Mathelehrer, der Herr Graf, hätte das nicht unbedingt vermutet, dass aus dir mal ein kühler Rechner wird, oder Sascha?
Nicht wirklich. Waren Sie nicht gut in Mathe?
Es war nicht so, ging eigentlich, aber es war jetzt nicht so mein Fach. Also es war jetzt nicht das, was ich unbedingt haben musste.
Aber ich weiß ja, dass er dann extra die Ausbildung auch gemacht hat nach der Schule, um dann so ein bisschen das Rechnen und das Unternehmerische zu lernen. Und das war ja dann schon auch mit dem Ziel, dann irgendwann zum Zirkus zu gehen und eben vielleicht auch ein Unternehmen managen zu können. Ne?
Das stimmt.
Tim Frühling, wenn du nicht alles kennst, sogar ein Zirkusdirektor.
die Welt ist manchmal bunt und kurios, ja.
Danke, dass du dich kurz eingeschaltet hast.
Sehr gerne.
Sascha Melniak, Direktor vom Zirkus Charles Knie in HR1, gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
HR1 Talk.
Sascha Melniak ist der Direktor des Zirkus Charles Knie. Mit dieser Dynastie ist er weder verwandt noch verschwägert. Wie sind Sie denn da rangekommen? Wo kauft man denn mal eben einen Zirkus?
Ja, das war wirklich ein ganz, ganz großer Zufall. Ich habe nach Abi, Ausbildung und Zivildienst bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet, bei verschiedenen Zirkusunternehmen. Und im Jahr 2005 war ich Tourneeleiter bei einem deutschen großen Zirkus, den es mittlerweile leider nicht mehr gibt, bei Busch Roland. Und habe dann gehört durch den Buschfunk, es gibt immer so einen Zirkus, Buschfunk kann man sagen, da hat mir jemand erzählt.
Hier heißt es Flurfunk bei uns im Funkhaus.
Genau, okay. Dass der Charles Knie aufhören will, dass er Nachfolger für seinen Zirkus sucht, dass er seinen Kindheitstraum sich erfüllen will und nach Australien auswandern will. Und ich kannte den Zirkus, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut. Es war ein Zirkus, der sehr oft in Norddeutschland auf Tournee war. Bin dann dort mal hingefahren, ganz unverblümt, und habe das Gespräch mit dem Herrn Knie gesucht. Und dann hat er gesagt, ja, also ich habe Interesse und ich suche jemand Junges, Dynamisches, der das machen will und der meinen Zirkus gut weiterführt, seriös weiterführt. Und so kamen wir ins Gespräch und es ging relativ schnell, muss ich sagen. Wir hatten 2006 uns dann über alles geeinigt und ja, Ende 2006 mit der letzten Vorstellung unter der Leitung von Charles Knie ist der Vorhang gefallen und das Unternehmen war im Prinzip in meiner Obhut. So, und jetzt habe ich es schon in der 12. Saison.
Also manches richtig gemacht. Wir lernen Sascha Melniak in dieser Stunde noch ein bisschen genauer kennen, zum Beispiel gleich mit dem HR1-Fragebogen. Wer den Zirkus Charles Knie besucht, der lernt Sascha Melniak in der Regel nicht kennen, denn er tritt nicht im eigenen Programm auf. Sie sind also gar keine Rampensau mehr?
Nee, das war ich nie. Ich hatte zwar damals eben diesen Wunsch, irgendwie mal Ansage zu machen. Das habe ich dann auch gemacht und das war eine Erfahrung und das war alles schön. Aber ich war eine Rampensau, das war ich nie.
Jetzt steht er aber in der Öffentlichkeit und dazu gehört auch der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Sascha Melniak. Mein schönstes Privileg als Zirkusdirektor ist,
dass ich mir selbst ganz, ganz viele Zirkus angucken kann und ins Ausland fahren kann, wenn ich will, weil ich einfach mir meinen Tag und meine Woche selber einteilen kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Keine gute Frage, ich esse kein Butter.
Kein Problem. Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war Südostasien. Da war ich 2015 im Januar. Das ist immer so die einzige Zeit, wo wir Zeit haben. Und wir waren mit 4 engen Mitarbeitern, guten Mitarbeitern auf Kreuzfahrt und waren in Südostasien. Das war super.
Mein Lieblingsessen?
War immer früher, also als Kind, Spaghetti Bolognese. Also ich bin jetzt einfach ein großer Italien-Fan. Nicht nur vom Essen, sondern von allem. Also ich esse unheimlich gern Fisch und alle italienischen Gerichte sind es eigentlich für mich. Ich hasse es, wenn ich irgendwas konzentriert im Büro mache und ich werde von irgendjemandem gestört. Das hasse ich. Wenn das Telefon klingelt, kann ich nicht ab.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet für mich, so leben zu können, wie ich es mir eigentlich immer erträumt, erwünscht habe und das wirklich in Erfüllung gegangen ist und ich das einfach bis zum heutigen Tag so leben kann.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit dem Kenneth Feld. Das ist der Direktor oder ehemalige Direktor von dem größten Zirkus der Welt.
Welche Nation ist das?
Amerika.
Okay. Peinlich war mir zuletzt?
Dass ich nicht gewusst habe, wie viel ein halbes Pfund Butter kostet.
Der Glaube?
Nee.
Haben Sie nichts mit am Hut?
Nee.
Oder muss man sagen, Aberglaube?
Nee, auch nicht. Zirkusleute sind sehr abergläubisch, ich bin es nicht. Also ich bin
aber dieses
auch
Klischee nicht. Stimmt. Das ist
total, ja? Total. Also okay. Die klassischen Leute aus Zirkusfamilien, die haben, also da gibt es für jede Kleinigkeit, das sind so viele Sachen, die da bei denen nicht passieren dürfen und die so gemacht werden müssen nach Schema, weil sonst Pech bringt. Also das ist ganz extrem.
Auch heute noch?
Auch heute noch.
Nur bei Artisten oder überhaupt?
Artisten wüsste ich jetzt nicht mal so.
Okay.
Also es ist, glaube ich, mehr so bei Zirkusdirektoren.
Okay. Was ist so ein typischer Aberglaube?
Zwei Sachen kann ich vielleicht sagen, was ich so, der Kassenwagen muss immer so stehen, dass er nach hinten, also Richtung Zirkus geneigt wird, also die Reifen auf der Seite, wo die Leute Karten kaufen, müssen unterlegt werden mit Brettern oder mit einem Keil, damit das Geld reinrollt. Wenn der irgendwie ein bisschen in die andere Richtung steht, dann rollt das Geld raus und dann macht man kein schlechtes Geschäft. Zweite Sache, Regenschirm geht nicht, also es darf nie, auch wenn es regnet, darf jemand mit einem aufgespannten Regenschirm das Zelt betreten. Das bringt ganz viel Unglück. Das würde dann bedeuten, dass das Zelt irgendwann zusammenstürzt.
Ist jahrhundertealtes Erfahrungswissen, oder?
Absolut.
Okay. Ich habe Angst vor?
Davor, dass es irgendwann keinen Zirkus mehr gibt, weil ich kann mir einfach kein anderes Leben mehr vorstellen, muss ich sagen, nach den vielen Jahren.
Treue.
Finde ich wichtig.
Stefanie von Monaco.
Das ist eine super Frau, die ich letztes Jahr im Januar persönlich kennenlernen durfte und wir von ihr eingeladen waren mit unseren eigenen Tiernummern.
Nach Monaco.
Nach Monaco zum Festival.
Das ist eine Riesenehre,
so
oder?
Einfach das Allergrößte. Also das ist so wie Filmfestspiele in Cannes oder Oscar. Also das ist einfach der Oscar der Zirkusbranche. Ne? Monte Carlo ist einfach das Ding. Und wir waren da. Wir waren mit unseren Exoten, mit unseren Pferden da, mit unserer Sängerin. Es war ein Riesentraum. Ich war da ganz oft als Zuschauer schon, aber dann mit den eigenen Nummern. Das war also eine Riesenehre. Und wir haben dann von der Prinzessin Stefanie von Monaco den silbernen Clown gekriegt, beim Gala-Dinner, bei der Gala-Abschiedsvorstellung. Und das war einfach das Größte. Wir sind heute noch sehr, sehr gut mit ihr in Kontakt und sie schreibt unserem Tierlehrer, der Marek, der bei uns die Tiere macht, per WhatsApp sind die in Verbindung. Und
sie schreiben heute noch mit Stefanie von Monaco? Ja. Okay.
Und sie hat uns fest versprochen, dass sie dieses Jahr zu uns in die Vorstellung kommt.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Sascha Melniak. Vielen Dank. Es klingt alles so romantisch, das Leben im Zirkus, das Reisen von Stadt zu Stadt, aber das funktioniert natürlich nur auf Dauer, wenn auch die Zahlen stimmen. Sascha Melniak leitet ein mittelständisches Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern. Ich habe mir eine Vorstellung angesehen bei Ihnen und an dem Abend war das Zelt vielleicht ja zu einem Viertel gefüllt. Und da dachte ich schon, oh je, heute Abend verdient der Mann nicht viel Geld. Im Sommer kommt das wahrscheinlich häufig vor, oder?
Mhm, kommt häufig vor. Es ist natürlich immer, wenn die Temperaturen extrem heiß sind, da scheuen sich die Leute immer, weil sie sagen, ach, man will nicht in ein Zelt sitzen, wo es vielleicht noch heißer ist. Und passiert. Andererseits haben wir auch schon Jahre gehabt, wo gerade die Sommerferien, Juli, August, die besten Monate des ganzen, also der ganzen Saison waren. Wenn es dann mal schlechtes Wetter ist, wenn Ferien sind, die Leute sind zu Hause, alle, die nicht in Urlaub gegangen sind, die müssen irgendwas mit den Kindern machen. Also wir haben wirklich schon gute Juli und August gehabt.
Das ist doch ein Riesenkostenblock, den Sie da vor sich her schieben. Das Futter für die Tiere, das Gehalt für die Mitarbeiter, Miete für die Plätze und so weiter und so fort. Wie voll muss das Zelt sein, damit Sie keine Miesen machen?
Also wir sind schon fünfstellig mit den Kosten tatsächlich.
Pro Tag?
Pro Tag. Wir haben keine Subventionen wie ein Theater oder andere, sondern nicht als Kulturgut anerkannt. Deswegen brauchen wir am Tag auch mindestens 1.000 mindestens 1000 Besucher.
An dem Tag war das viel weniger.
Also viel weniger,
heißt, Sie haben dann ein paar Tage, wo der Laden voll ist und dann muss das reichen, oder wie?
Ja, den Strich kann man im Prinzip immer erst am letzten Tag der Saison ziehen. Es gibt natürlich Tage, wenn das zweimal am Tag voll ist, dann sind bei uns 3000 Besucher. Ne? Das gibt es auch nicht selten, muss ich sagen. Also gerade so zu Saisonbeginn oder dann auch an Ferientagen mit schlechtem Wetter, ist das schon öfters der Fall.
Offensichtlich machen Sie das korrekt, denn wenn man das 12 Jahre leitet, hohen Respekt dafür, so einen Betrieb zu leiten. Wie haben Sie es geschafft, aus so einem kleinen Regionalzirkus ein erfolgreiches Unternehmen zu machen, das offenbar auch Geld verdient?
Ich denke, dass es bei mir ein sehr großer Vorteil ist, dass ich nicht aus einer Zirkusfamilie bin.
Ein Vorteil?
Ein Vorteil.
Warum?
Weil, so wie ich Zirkusfamilien kennengelernt habe in meinen vielen Jahren, ist es oft so, dass die es halt über Generationen machen und die das machen müssen, mehr oder weniger, ja, weil es der Opa schon gemacht hat und Großvater und Vater und Eltern. Und man macht es, weil man es machen muss und man ist da reingeboren und hat so ein bisschen auch ja, die Welt außen verloren oder nicht mehr richtig im Blick. Also ist er ein bisschen auch betriebsblind geworden und macht es nicht mehr mit so ganz viel Herzblut. Und das merkt der Zuschauer ganz schnell. Also ich finde, es ist immer ein ganz großer Vorteil, wenn man viel Herzblut reinsteckt, wenn man viel Idealismus hat, wenn man das mit ganz, ganz viel Liebe und Sorgfalt macht. Und ich bin eben einer, der den Zirkus so macht, wie ich ihn gut finden würde als Besucher.
Was haben Sie alles geändert, als Sie den Laden übernommen haben?
Ganz, ganz viel. Also es gibt jetzt von der Übernahme bis zum heutigen Tag fast gar nichts mehr. Ich glaube noch 2 LKWs. Also im ersten Jahr, muss ich sagen, bin ich da relativ vorsichtig an die Sache herangegangen. Das war das Jahr 2007. Da ist der Zirkus eigentlich so weitergereist, wie er 2006 mit dem Charles Knie aufgehört hat. Und dann habe ich ganz, ganz schnell gemerkt, es funktioniert. Wir haben ganz, ganz viel in die Werbung investiert, ins Marketing. Und das hat sich ausgezahlt. Also es war einfach ein super erfolgreiches Jahr, das 2007. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt gibt es wieder ein Orchester ab 2008. Es gibt ein neues Zelt, das ich dann bestellt habe, mit einer neuen, komfortableren Sitzeinrichtung. Ich habe dann den Wagenpark modernisiert. Ich habe die ganze Show modernisiert. Ich habe in Licht und Ton investiert. Das ist auch eine Sache, wo halt viele Zirkusse nicht so, ja, das sind so hohe Summen, die da investiert werden müssen, um das ein bisschen up-to-date zu halten. Und das merken die Leute, glaube ich, schon.
Gibt es gute Zirkusstädte und schlechte?
Mhm. Ja, sehr. Also es gibt Riesenunterschiede. Also schwierig ist bei uns immer gewesen das Ruhrgebiet. Super für uns, immer super. Und da sind wir alle 2 Jahre in Baden-Württemberg.
Okay,
das
ist eigentlich Hessen? So, wie ist Hessen?
Das ist so, auch wie vom Geografischen, das ist so Mittel. Wir waren haben dieses Jahr in Hessen gespielt, in Limburg und in Gießen. Die waren super. Frankfurt im Sommer, dann im Juli, war zu heiß. Das war dann einfach das Problem, das Wetter. Mhm. Also das sind natürlich auch Faktoren, die irgendwie ganz wichtig sind und an denen der Erfolg abhängig ist.
Wie hart ist der Konkurrenzkampf um die besten Plätze?
Nicht mehr so groß, weil es ja leider nicht mehr so viele gute Zirkusse gibt oder große Zirkusse gibt. Die Kleinen, die wollen nicht nach Frankfurt auf den Ratsweg, die gehen dann in irgendwelche Stadtteile oder so. Also Zirkusse, die jetzt für große Städte oder für Mittelstädte auch in Frage kommen, da gibt es nicht mehr viel. Das ist wirklich eine Handvoll. Und deswegen ist es eigentlich alles in Absprache sehr gut. Also wir verstehen uns sehr gut. Auch mit Zirkus Krone haben wir einen sehr, sehr guten Draht und wir besprechen uns immer und berücksichtigen das auch bei der Planung. Krone ist dieses Jahr mehr im Norden, wir gehen jetzt wieder in den Süden. Also wir kommen uns da nicht in die Quere.
Sascha Mellnack über sein Management im Zirkus.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Sascha Mellnack. Was mögen Sie eigentlich selbst am liebsten im Zirkus?
Also ich kann jetzt nicht sagen, ich mag nur die Tiernummern oder nur die Artisten. Für mich ist diese Mischung ganz wichtig. Und jetzt bei uns im aktuellen Programm bin ich ein ganz großer Fan vom Fliegenden Trapez. Das ist auch eine Nummer, die es damals beim Zirkus mit der Oma 1981 gab. Das sind also die fliegenden Menschen mit dem dreifachen Salto und so. Das finde ich eine ganz klassische Nummer und eine Nummer, die ich sehr gern sehe. Immer wieder Highlights suchen. Wir müssen immer wieder Neuheiten entdecken. Ich bin immer in den Wintermonaten, sind überall Zirkusfestivals auf der Welt, da bin ich immer.
Also sehr viel unterwegs. Aber dann sind Sie undercover als Konkurrent im Zirkus, um dem Konkurrenten die besten Artisten wegzuschnappen?
Und undercover ist schon schwierig, weil die Branche ist so klein, man kennt sich. Ne? Jeder weiß, das ist der von dem Zirkus und so. Also das ist eigentlich eine sehr überschaubare Branche. Aber trotzdem ist man da, man muss das sehen, man muss gucken, was gibt es für Neuheiten auf dem Markt. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Und die Topstars ziehen von Betrieb zu Betrieb.
Genau, also, das ist eigentlich immer dann ja, eine Verhandlungssache in erster Linie. Ne? Klar, man muss sich einig werden mit der Gage, die verlangt wird und entsprechend muss das auch in das Konzept, in das Programm passen.
Gut, jetzt kommt Musik aus Frankfurt, die Sie sich gewünscht haben. Namika, eine Sängerin aus Frankfurt. Warum dieser Titel?
Das habe ich nicht gewusst, dass sie aus Frankfurt ist, tatsächlich.
Ja, genau.
Ah, wirklich? Finde ich auch gut. Also ich habe lange überlegen müssen bei den Musikwünschen, weil ich höre zwar gerne Radio und höre auch viel Musik, aber ich weiß dann oft gar nicht, von wem die Titel sind und so. Also, aber da wusste ich, okay, den finde ich einfach gut.
Ist ein toller Titel, ja. Je ne parle pas français für Sascha Melniak. Was macht den Reiz des Zirkusbesuches aus? Klar, die Musik, die Clowns, die Artistik, vielleicht auch die Tiere. Aber eines spielt natürlich schon noch eine Rolle, das kann man nicht leugnen, nämlich der Nervenkitzel. Also es könnte ja mal ein Artist vom Seil stürzen oder etwas Schlimmes passieren. Sascha Melniak, welche Rolle spielt das tatsächlich noch?
Also es gibt andere Formen oder moderne Formen vom Zirkus wie Flickflack oder auch der Zirkus des Horrors. Da gehört es sicher dazu und da wird es auch erwartet von den Besuchern. Bei uns, Familienpublikum, da kommt ja auch mal die Oma mit dem Enkel. Und es ist nicht, glaube ich, die große Erwartung, dass da jetzt unbedingt ganz viel Nervenkitzel sein muss. Mhm. Und das, im Gegenteil, wir haben immer wieder Stimmen, die kommen aus der Vorstellung und sagen, mein Gott, das war doch zu gefährlich und musste sein und so. Also das muss, glaube ich, nicht. Das Wichtige ist, dass die Show unterhaltsam, kurzweilig, schnell ist. Also das finde ich immer wichtig, dass Tempo in der Show ist, dass es einfach alles Schlag auf Schlag geht, dass keine großen Pausen zwischen den einzelnen Nummern sind und der Zuschauer muss nach 2,5 Stunden sagen, mein Gott, ist die Zeit schon rum, dann haben wir alles richtig gemacht.
Haben Sie schon mal einen Unfall erlebt im Zirkus?
Zum Glück noch nicht. Im eigenen Zirkus nicht. Ich habe aber schon einen gesehen, muss ich sagen, in Frankreich vor vielen, vielen Jahren.
Was war da passiert?
Das war eine Armbrustschützennummer und das war so ähnlich wie Messerwerfer. Die Partnerin stand am Brett und drumherum hat er Ballons abgeschossen und die Armbrust, der Pfeil ist dann, hat dann die Frau getroffen, ist auch stecken geblieben. Also es war nicht schön.
Okay, aber sie hat überlebt.
Sie hat überlebt.
Okay. Kommen wir nochmal zu der Raubtiernummer. Da geht es einerseits um den Reiz der wunderschönen Tiere, die man sehr nah sieht, aber auch da ist es natürlich schon auch so, dass man weiß, jedes dieser Tiere könnte mit einem Hieb den Menschen töten, der da gerade arbeitet. Mhm. Wie gefährlich ist diese Arbeit tatsächlich?
Es gibt natürlich immer, sagt der Alex auch selber, es gibt immer ein Restrisiko, natürlich. Nicht, weil die Tiere jetzt ihm irgendwas Böses wollen oder ihn anfallen wollen, aber es sind natürlich trotz allem wilde Tiere. Und wenn jetzt irgendwie in einer Situation oder auch die Tiere untereinander sich nicht grün sind, das passiert auch, die sind auch nicht jeden Tag gleich gut gelaunt, dann passiert es schon mal, dass es Rangeleien unter den Tieren gibt und dann kann es unter Umständen auch für ihn gefährlich sein. Aber er sagt natürlich, ich habe so ein gutes Verhältnis mit meinen Tieren und kein Tier hat bei einem guten Tierlehrer, was er zweifelsohne ist, die Absicht, dem irgendwie was Schlechtes zu wollen.
Vor ein paar Monaten in Stendal kam es zu einem Zwischenfall, da genau. Hat eine Löwin ihn angegriffen.
Richtig. Und das
Was
war
ist da
auch,
passiert?
Das war auch so eine Sache, wo das Tier nicht ihn angegriffen hat, sondern eine Löwin war heiß zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und es gab eine Rangelei mit einer zweiten Löwin und der Alex ist dazwischen, wollte die im Prinzip trennen. Und dann hat sie mit der Tatze gegen ihn geschlagen und hat ihn am Arm erwischt. Und das passiert natürlich schnell. Die haben die Krallen, die haben alles. Also das ist auch nicht so, wie viele sagen, dass man denen die Krallen zieht oder irgendwie ähnliches oder die Zähne zieht. Die sind da und die hat ausgeholt, weil sie das eben damit nicht einverstanden war, dass er die zwei trennen will. Und dann hat die Tatze eben ihn erwischt und dann gab es eine kleine offene Wunde. Aber das war nichts Schlimmes.
Ja,
ist genäht worden und war wieder gut.
In der Zeitung stand er war mehrere Tage im Krankenhaus.
Ja, musste genäht werden. Und dann ist natürlich bei Raubtieren immer die große Infektionsgefahr. Also das kann am Anfang nicht gleich zugenäht werden, weil einfach die Infektionsgefahr sehr, sehr groß ist. Und von daher musste das, glaube ich, 4 oder 5 Tage offen bleiben, bevor es zugenäht werden konnte. Und in der Zeit konnte er natürlich nicht mit den Tieren arbeiten, klar.
Ich meine, Siegfried und Roy haben wir alle noch in Erinnerung. Die haben ihre Tiere bestimmt auch immer gut behandelt. Und auch da ist dann irgendwann das Unglück passiert.
Aber genau dasselbe. Der Alex kann das sehr gut erklären. Seine Mutter war sehr, sehr gut befreundet oder ist heute noch mit den sehr, sehr gut befreundet mit den Illusionisten, mit Siegfried und Roy. Also die Susan Lacey, das ist die Mutter von Alex Lacey.
Also die kennen sich.
Mhm. Die kennen sich sehr gut. Sie ist auch in Amerika zu Hause und arbeitet dort in der Nähe von Las Vegas sogar. Und da war es auch so, dass er gestolpert ist, der Roy, auf der Bühne. Und der Tiger im Prinzip ihm aufhelfen wollte. Das ist genauso, wenn eine Katze zum Beispiel ihren Welpen von A nach B tragen will. Das Tier hat ihn gepackt und wollte ihn aufrichten und durch diesen Biss hat er eben die Zähne, ich glaube, das war im Kopf, ne?
Ja.
Hat eben
Rollstuhl, Querschnittsgelähmt, genau. Schwerste Behinderung.
Richtig.
Also es ist gefährlich. Ist es das wirklich wert?
Tja, was ist heute nicht gefährlich? Ne? Ich meine, das ist auch wieder so eine Sache. Der Alex ist ein Mensch, der lebt für seine Tiere. Also für ihn wäre das das Allerschlimmste, wenn er nicht mehr mit Raubtieren zusammen sein könnte. Und ich denke, das ist jedem, sollte jedem selbst überlassen sein. Niemand wird dazu gezwungen, mit Raubtieren zu arbeiten. Er liebt es. Er ist so groß geworden bei seinen Eltern im Zoo in England und er kennt es von klein auf und er sagt, ich könnte mir nie was anderes vorstellen, so wie ich mir keinen anderen Job als Zirkusdirektor vorstellen kann. Und dann muss das jeder für sich selber ausmachen und entscheiden, es ist alles gefährlich, sage ich, dann kann ich auch nicht mehr fliegen oder kann mich auch nicht mehr an Straßenverkehr begeben. Es kann überall ganz schnell was passieren.
Sascha Melniak über Zirkus und Gefahr. Wenn ich sage, der Zirkus Knie ist der zweitgrößte in Deutschland, dann hat das natürlich zwei Seiten. Zum einen zeigt es, dass Sascha Melniak als Direktor offenbar recht erfolgreich ist. Zum anderen natürlich schlicht und einfach, dass in den letzten Jahren viele traditionsreiche Zirkusse aufgehört haben. Also Zirkus Barum, Althoff, Sarasani, Busch, Roland. Gibt es alles nicht mehr. Das heißt, es gibt auch weniger Konkurrenz. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Da gibt es zum einen die Erklärung, dass einfach die Generation nicht mehr da war, die weitermachen wollte. Das ist der Fall bei ganz vielen von denen, die Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Das war entweder gab es keine Kinder oder es gab Kinder, die gesagt haben, also mache ich nicht. Ne? Also das Zirkus ist, da kann man nicht sagen, ich bin jetzt 8 Monate Zirkusdirektor und dann eben nicht mehr, sondern das ist wirklich 365 Tage im Jahr und man hat keinen Urlaub, man hat kein Wochenende, man hat ganz, ganz wenig Freizeit. Man muss da wirklich mit viel, viel Herzblut dabei sein, um sowas machen zu können. Mhm. Und zum anderen ist natürlich die Schwierigkeit, dass es auch wir merken, dass es immer schwerer wird, eben die Leute zu einem Besuch in den Zirkus zu bewegen. Das denke ich aber nicht, dass es jetzt nur ein Problem ist vom Zirkus. Wenn die Menschen dann da sind, finden die das super und gehen begeistert raus, total zufrieden raus. Wie oft haben wir Standing Ovations, wie oft haben wir E-Mails, wo die Leute sich bedanken. Aber die Menschen sind faul geworden, will ich sagen. Und es ist einfach schwer, die dazu zu bewegen, sich aufzumachen und wirklich tatsächlich mit der Familie oder mit Kindern oder mit Bekannten in den Zirkus zu gehen.
Also Sie fürchten nicht, die Zeit des Zirkus ist jetzt irgendwann mal vorbei?
Ich hoffe es nicht. Also es ist eine schwierigere Zeit für uns geworden, absolut.
Ist es eine aussterbende Kunst?
Es könnte sein. Es könnte sein. Ich hoffe es nicht. Also wir kriegen es immer noch gut hin. Wir kommen über die Runden und wir schaffen es irgendwie noch gut. Aber es ist schwierig.
Sie sind jung, obwohl Sie den Zirkus schon seit 12 Jahren leiten. Das heißt, Sie haben noch viele Jahre. Wie lange wollen Sie das machen?
So lange, wie es geht. Es ist ein schönes Leben. Ich wünsche mir kein anderes. Also ich kenne einfach auch die bürgerlichen Familien, wenn jemand irgendwie jeden Tag ins Büro geht und im gleichen Büro sitzt.
Sie gehen doch auch jeden Tag ins Büro.
Ja, das steht nur jeden Tag woanders. Anders. Wenn man morgens Löwengebrüll hat, wenn man aufsteht, das haben wir jeden Morgen, weil morgens die Raubtiere gefüttert werden, da geht es richtig zur Sache. Wenn man einfach den Geruch, der über dem Zirkusplatz hängt, dann morgens hat, wenn man eine gewisse Freiheit hat, obwohl auch nicht frei sind, ne? Aber man hat irgendwie eine gewisse Freiheit, man wechselt alle paar Tage den Standort. Das hat was ganz anderes wie so einen routinierten Weg zur Arbeit, der jeden Tag dasselbe ist. Also ich wollte nicht tauschen.
Sie klingen immer noch genauso begeistert. Das finde ich schon beeindruckend. Darf ich fragen, ob Sie in eine Beziehung leben oder leben Sie nur für das Zelt?
Nur fürs Zelt.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Also ich lebe zusammen mit unserem Tierlehrer.
Ach so.
Ja.
Das heißt, Sie haben eine Liebe im Zirkus?
Im Zirkus, richtig.
Ja. Okay, ja, das macht es natürlich leichter, weil die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, wie funktioniert denn das? Dann hat man ja eine Fernbeziehung.
Schwierig.
Mit einem normalen Menschen können Sie keine Fernbeziehung
ganz,
haben.
Ganz, ganz schwierig.
Weil
das würde nicht funktionieren. Also das muss schon jemand wirklich tatsächlich vom Zirkus sein oder zumindest jemand, der die Leidenschaft teilt, sonst wird es nicht gehen.
Okay, aber das ist ja wie so ein Minidorf dann mit 100 Leuten. Also Privatheit.
Schwierig.
Schwierig, ja.
Schwierig. Man sieht halt eben auch jeden Tag dieselben Leute.
Ja.
Man hat jeden Tag irgendwie in irgendeiner Form mit denen Kontakt. Und es ist manchmal schon so, dass man so einen kleinen, wie sagt man,
Gruppenkoller hat.
Gruppenkoller hat, ja.
Das, denke ich mal, ist ganz normal. Oder wenn man in kleineren Städten ist, wo dann die Vorstellung ist abends um 10, 10:30 vorbei, da hat ja auch oft die Kneipe dann nicht mal auf. Man kann sich ja oft gar nicht aus dem Weg gehen dann, oder?
Stimmt.
Ja. Was machen Sie denn nach der Vorstellung? Gehen alle in den Wagen und gucken Fernsehen oder sitzen wir noch zusammen und trinken?
Nee, bei schönem Wetter sitzt man draußen, da wird gegrillt und so, das gibt's schon. Ne? Jetzt nicht der ganze Zirkus zusammen, das wäre immer ein bisschen viel, aber es gibt dann schon so Grüppchen. Die Artisten sind unter sich, die Arbeiter, sage ich jetzt mal, also die Requisiteure, technischen Leute und dann wir, so das enge Team, also das Büropersonal und wir sind so 5, 6 Leute, die jetzt auch schon wirklich sehr, sehr viele Jahre bei uns oder bei mir arbeiten. Wir sitzen dann zusammen und grillen oder sitzen einfach draußen.
Herr Melniak, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren und uns einen Einblick in diese faszinierende Welt gegeben haben. Und ich hoffe, dass Sie diese Leidenschaft noch ganz lange behalten können. Aber das klingt so.
Dankeschön.
Am Schluss ist es üblich, dass unsere Gäste eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagen.
Ui.
Vielleicht fällt Ihnen was ein, was aus dem Zirkusleben stammt?
Das ist etwas von Charlie Chaplin, den finde ich aber nicht schlecht, den Spruch.
Ja, bitte.
Finde ich gut. Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.
Na, dann wollen wir damit die Sendung beenden. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
HR1, genau meins.